zweite Runde im Boxring. Ja, wir erinnern uns, es geht hier wirklich um Konflikte, um den guten Kampf für die Wahrheit. Und wir kommen zu dem zweiten Spiegel sozusagen, den Jesus seinen Kontrahenten vorhält. Den ersten haben wir schon betrachtet, das Gleichnis von den ungleichen Söhnen. Und jeweils erkennen sollen sie sich in diesen Spiegeln, ich nenne es mal so, in diesen Gleichnissen erkennen. Und auch wir sollen davon lernen. Gericht statt Selbstverwirklichung, der Stein des Anstoßes, der sichere Untergang der rebellischen Verächter. Ich lese uns dieses Kapitel oder diesen Abschnitt vor. Das Gleichnis von den Weingärtnern. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der einen Weinberg pflanzte und einen Zaun darum setzte und eine Kelte darin grub und einen Turm baute, und er verpachtete ihn an Weingärtner und reiste außer Landes. Als aber die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte zu empfangen. Und die Weingärtner nahmen seine Knechte, einen schlugen sie, einen anderen töteten sie, einen anderen steinigten sie. Wiederum sandte er andere Knechte, mehr als die ersten, und sie taten ihnen ebenso. Zuletzt aber sandte er seinen Sohn zu ihnen, indem er sagte, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie untereinander, dieser ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbe in Besitz nehmen. Und sie nahmen ihn, warfen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtner tun? Sie sagen zu ihm, er wird jene Übeltäter übel umbringen. Und den Weinberg wird er an andere Weingärtner verpachten, die ihm die Früchte abgeben werden zu ihrer Zeit. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden, von dem Herrn her ist er dies geworden, und er ist wunderbar in unseren Augen. Deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen, weggenommen und einer Nation gegeben werden, die seine Früchte bringen wird. Und wer auf diesen Stein fällt, wird zerschmettert werden, aber auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Und als die hohen Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse gehört hatten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und als sie ihn zu greifen suchten, fürchteten sie die Volksmenge, denn sie hielten ihn für einen Propheten. Jesus lässt also nicht locker, es geht Schlag auf Schlag. Seine Zuhörer müssen es aushalten und halten noch still. Jesus hält ihnen diesen nächsten Spiegel vor, wie wir gelesen haben, und zeigt, Gericht statt Selbstverwirklichung ist hier angesagt. Er selbst, der Stein des Anstoßes. Und das Gleichnis berichtet vom sicheren Untergang der rebellischen Verräter. Das Gleichnis ist leicht zu erfassen. Der Hausherr ist Gott, der Gott Israels. Der Weinberg ist sein Volk. Und die Pächter sind die religiösen Führer. Wieder ist Frucht das Thema, das Christus ja schon besetzt hat. Gott macht seine Forderungen durch die Knechte, sprich Propheten, deutlich. Weil man die Wahrheit hasst, werden die Zeugen der Wahrheit verfolgt, misshandelt und getötet. Dies geschieht immer wieder bis heute. Man macht gerne die Wahrheit einen Kopf kürzer, wenn es einem nicht passt. Die Verächter meutern, misshandeln und morden. Es kommt keine Einsicht auf, sondern die Lage eskaliert im Gleichnis. Der Sohn wird gesandt und aus Gier um dessen Erbe getötet. Hier deutet Jesus im Gleichnis an, was ihm widerfahren wird. Nun stellt Jesus als Lehrer eine scharfe Frage. Unter Rabbinen war diese Form von Frage und Antwort eine gängige Lehrmethodik. Er belehrt also hier seine Verächter. Und es gelingt sogar. Die anwesenden Verächter sprechen sogar ihr eigenes Urteil, ohne es zunächst zu merken. Aber sie sind in dieser Geschichte sozusagen gefangen. Geschichten faszinieren. Und sie sind irgendwie in dieser Geschichte drin und sie reagieren darauf. Die Frage also, wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er jenen Weingärtnern tun? Die Antwort ist erstaunlich klar. er wird jene Übeltäter übel umbringen. Nicht nur umbringen, sondern übel umbringen. Das ist übel, so umgebracht zu werden. Es wird ganz klar, was die Pächter und diese Verächter erwartet. Sie werden übel umgebracht. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Jesaja 7, Vers 9. Hier haben sie ihr eigenes Urteil gesprochen. Jesus kündigt seinen Sieg und ihre Vernichtung an. Wieder kontert Jesus mit der Schrift. Habt ihr nie in den Schriften gelesen? Das klingt wie einen Richter zu fragen, hast du nie in das Grundgesetz geguckt? Natürlich haben sie in den Schriften gelesen, aber sie haben sie im Unglauben gelesen. Sie haben die Schrift und hüten sie, aber sie haben ihre Traditionen über die Schrift gestellt. Da haben wir auch gestern Abend über den Katholizismus nachgedacht, wo das ganz genauso geschieht. Dass die Tradition die Bibel in den Schatten stellt und bevormundet. Und sie haben ihr damit die Autorität genommen. Jesus zitiert wieder aus Psalm 118, interessant, aus dem ja auch das Hosianna entnommen ist. Jesus ist in der Schrift zu Hause. Sein schönes Zuhause. Der Stein, also Jesus, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist ein Wunder zum Wundern. Ihnen wird das Reich genommen werden. Das Gericht kommt durch den Stein. Wer auf ihn fällt, wird zerschmettert werden. Auf wen er fallen wird, den wird er zermalmen. Also an diesem Stein kommt keiner vorbei, der nicht an diesen Stein glaubt und ihn als Fels des Lebens hat und anbetet. Das ist ein hartes Gerichtswort. Sie werden wie Spreu aus dem Psalm 1 vergehen, wie der Wind verweht. Sie haben begriffen, dass er von ihnen redete. O weh, sie werden verwehen und vergehen. O weh, o weh. Die ängstlichen Verächter wollen Jesus verhaften. Wie gerne hätten sie hier gerne Jesus nun schon mal in Ketten gelegt, verhaftet. Aber noch fürchteten sie die Volksmengen. Also, wir konstatieren, ihr Mut war nur so groß, wie ihre Angst es zuließ. Angsthasen. Jetzt ist Schluss mit ihrer Selbstverwirklichung. Sie als Bauherren werden untergehen. Noch nicht, aber die Vernichtung droht. Der sichere Untergang der rebellischen Verächter ist besiegelt. Ein Skandal für sie. Jesus, der die Antwort Gottes ist, ist der Stein des Anstoßes, der Fels des Ärgernisses. Jesus will und kann es nicht jedem recht machen. Warum? Weil er Recht schaffen will. Und nun kommen wir zu dem dritten Spiegel, den er ihnen vorhält, der wiederum ein ganz wichtiges Thema in den Vordergrund stellt. Gottes Gerechtigkeit statt Selbstgerechtigkeit. Gnade allein. Vom wahren Glauben und dem hochzeitlichen Kleid. Ein längerer Abschnitt noch einmal. Hier, Kapitel 22, nun die 14 Verse, ab Vers 1. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitete. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinen Handel. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Dann sagt er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Eingeladenen waren nicht würdig. So geht nun hin auf die Kreuzwege der Landstraßen und so viele immer ihr finden werdet, ladet zur Hochzeit ein. Und jene Knechte gingen aus auf die Landstraßen und brachten alle zusammen, die sie fanden, böse wie gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Als aber der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Denn viele sind Berufene, wenige aber Auserwählte. Hier wird deutlich, dass es für viele einen Weg zur Gemeinschaft mit Gott gibt. Aber dass es eben nur einen legitimen Weg durch Gottes Gerechtigkeit und Gnade zur Gemeinschaft mit Gott gibt. Die Einladung zum Hochzeitsmahl ergeht an viele. Knechte rufen die offensichtlich bereits Eingeladenen ein, also auf, zu kommen. Die Erwartung ist, dass sie auch dann kommen würden. Aber es kümmert sie gar nicht. Geschäftigkeit und Handel sind wichtiger. Das ist respektlos. Es kommt noch schlimmer, dass sogar die Knechte misshandeln und töten, also getötet werden. Das Gericht des Königs über die Unwürdigen wird hier deutlich. Denn der Text sagt uns, es weckt den Zorn des Königs und führt zu Krieg. Er schickt seine Truppe und tötet den Mörder. Die Stadt wird in Brand gesteckt. Die Zuhörer verstehen gewiss, wer hier Ross und Reiter sind, wer gemeint ist und von welcher Stadt Jesus spricht, über die er geweint hat bereits. Jerusalem muss brennen. Das Volk wird gerichtet. Nun ergeht die Einladung an Böse und Gute und es folgt ein volles Haus. Der König startet eine neue Einladungsaktion für alle. Die Eingeladenen sind Böse und Gute, wie es hier steht. Der Saal füllt sich. Der König prüft die Kleiderordnung und wir gehen davon aus, dass alle Gäste ihr hochzeitliches Kleid von ihm erhalten haben. Also durchaus möglich, ja, Feierkleider auszuleihen, zu bekommen. Und wir verstehen auch hier die Bildsprache der Schrift. Es geht um die Gerechtigkeit der Heiligen. Gottes Gerechtigkeit allein bewahrt vor Gericht, das wird hier deutlich. Und nun hat sich doch einer eingeschlichen, der meinte, er wäre so, wie er ist, schon salonfähig. Freund, wie bist du hier hineingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Und hier gibt es keine Diskussion, keinen Platz für eine Rechtfertigung. Er aber verstummte. Ich bin Männern begegnet, die sagten mir im Ernst, wenn sie mal vor Gott stehen, würden sie ihm gründlich die Meinung geigen, sagen. Aber es wird sich bei ihnen exakt so verhalten wie mit diesem Selbstgerechten. Er verstummte. Das Festkleid oder Feierkleid der Rechtfertigung ist wie das hochzeitliche Kleid. Wer ohne dieses Kleid dem König begegnet, steht vor dem, der das Wort ist, und bringt kein Wort mehr heraus. Denn er glaubte dem Wort der Menschen mehr als dem Wort des Herrn. Wir müssen dem Wort des Herrn glauben, was hier steht. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Wir werden gerecht allein aus Glaube. Vor dem gerechten Gott können wir in unserer Ungerechtigkeit nur verstummen. Der Mensch hier ist sich selbst genug. Er gefällt sich. Er glaubt an seine Gerechtigkeit. Er denkt, er kommt dadurch. Er will vielleicht auch eine Ausnahme sein. Was auch immer. Gottes Heiligkeit ist ihm egal. Jesus erwähnt diesen Typ Mensch, weil er typisch ist für alle Sünder. Unbußfertige Sünder anerkennen nicht, dass ihre eigene Gerechtigkeit wie ein unflätiges, schmutziges Kleid ist. Nichts habe ich zu bringen, alles Herr, bist du? Das ist nicht nur Singsang, das ist Wahrheitsklang. Jesaja 64, 5. Und wir sind allesamt wie ein Unreiner geworden und alle unsere Gerechtigkeiten wie ein unflätiges Kleid. Und wir verwelkten allesamt wie ein Blatt und unsere Ungerechtigkeiten rafften uns dahin wie der Wind. Diese Selbsterkenntnis im Licht des heiligen Gottes brauchen wir, so wie es Jesaja hier in Kapitel 64, Vers 5 beschreibt. Wir brauchen Gottes Gerechtigkeit. Sie wird uns geschenkweise zuteil, aus Glauben. Sie wird uns zugerechnet aus Glauben. Sie ist das, wovon schon Jesaja in Kapitel 61, Vers 10 sprach. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn, jubeln soll meine Seele in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan, wie der Bräutigam sich nach Priesterart mit dem Kopf schmuckt und wie die Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Gott tut das an mir. Er schenkt mir die Gerechtigkeit. Er spricht sie mir zu, durch Glauben, aufgrund seiner Gnade. Die Zugehörigkeit zu einer örtlichen Gemeinde ist wichtig. aber sie ersetzt nicht den Glauben an Christus, durch den wir vor Gott gerecht werden. Werke aus Glauben sind wichtig, aber sie ersetzen niemals die Gerechtigkeit, die durch Glauben allein kommt. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Also Gerechtigkeit kommt aus dem Glauben. Vor unserem heiligen Gott kann unsere fromme Fassade keinen Bestand haben. Das Urteil des Königs ist hart, aber gerecht. Im Himmel ist kein Platz für Selbstgerechte. Ihr Ende ist die äußere Finsternis. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Diese glaubte nicht, und so wird ihnen ihr Lohn ohne Gnade nach Schuldigkeit angerechnet, wie es Paulus im Römerbrief Kapitel 4, Vers 4 lehrt. Gott ist gerecht. Die Hölle ist der Ort für die, welche ohne Gott leben wollen. Der Himmel ist der Ort für die, welche Gottes Gnade und seine Gerechtigkeit im Glauben angenommen haben. Und dazu gehört aufrichtige Buße und Umkehr zu Gott. Auch Abraham glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Die Rechtfertigung ist kein neutestamentliches Ding. Das gab es im Alten Testament schon, lehrt uns Römer Kapitel 4. Es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Römer Kapitel 3, Vers 24 sagt, wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Da muss nichts mehr hinzugefügt werden, keine Sakramente oder Werke. Jesu Werke oder das Werk der Erlösung, es ist ja vollbracht. Darum müssen wir die Rechtfertigung aus Glauben und Gnade allein bewahren und bekennen. Auch gerade gegen die römisch-katholische und ökumenische Umdeutung und Unterdrückung dieser rettenden Wahrheit vom Evangelium und der Rechtfertigung allein aus Glauben. Deshalb bin ich so dankbar, dass das Buch auf den Markt gekommen ist. Wann ist ein Christ ein Christ? Ich darf das warm empfehlen. Römer 4, 7 bis 8. Glückselig die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden bedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht zurechnet. Ein Zitat aus Psalm 32, ein Psalm Davids. Und Philipp Friedrich Hiller konnte so schreiben, mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert, das zähle ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nie begehrt. Nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Ich hatte nichts als Zorn verdient und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versöhnet und macht das Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Das muss ich dir, mein Gott, bekennen. Das rühme ich, wenn ein Mensch mich fragt. Ich kann es nur Erbarmung nennen. So ist mein ganzes Herz gesagt. Ich beuge mich und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit. Nach diesen Blicken in Jesu Spiegel der Gleichnisse war erst einmal Pause. Jetzt kommen die Pharisäer in den Ring. Die Pharisäer, was die Abgesonderten bedeutet, waren eine besondere Richtung innerhalb des Judentums, die zur Zeit Jesu großen Einfluss auf das religiöse und politische Leben der Juden hatte. Sie waren Eiferer für das Gesetz, Apostel 21, Vers 20, die durch strenges Befolgen der Gebote Gerechtigkeit vor Gott erlangen wollten. Sie grenzten sich vom einfachen Volk ab, das ihre engen Reinigungsvorschriften nicht befolgte. Sie lehnten den römisch-griechischen Einfluss im Judentum ab. Wie wir in Kapitel 23 und folgende sehen, gehörten die Pharisäer zu den erbittertsten Gegnern Jesu Christi. Sie waren voller Selbstgerechtigkeit und Hochmut und wollten nicht Buße tun. Daher musste Jesus Christus sie mit scharfen Worten verurteilen. Diese Pharisäer berieten sich, wie sie Jesus am besten mit einem Ausspruch fangen könnten. Ihr Plan war, ihm eine Falle zu stellen, um ihn dann auch sogleich zu verhaften. Machen wir uns also bewusst, dass es nur noch um Konfrontation auf höchster Ebene, auf höchster Stufe geht. Sie wollen ihn aus dem Weg räumen, ihn fertig machen. Sie wählen ein politisches Thema. Auf der Ebene ihres jüdischen Glaubens sind sie ihm nicht gewachsen, offensichtlich. Sie denken, lasst uns Religion mit Politik vermischen. das ist genügend Sprengstoff. Da geht irgendwas hoch. Die Römer werden ihre Säbel dann schon rasseln lassen. Er wird bestimmt da mitten reinrennen. Ach wirklich? Sehen wir es uns an. Sie denken an ein Tribunal und gar nicht gern an den nötigen Tribut an Rom. Das stank ihnen zur Nase, dass man diese Steuern zahlen musste. Jesus souveräne Gegenfrage auf die Fangfrage nach der Steuer. Wir lesen die Verse 15 bis 22. Die Frage nach der Steuer. Dann gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, wie sie ihn bei einem Ausspruch fangen könnten. Und sie sandten ihre Jünger mit den Herodianern zu ihm und sagen: Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und den Weg Gottes in Wahrheit lehrst und dich um niemand kümmerst, denn du siehst nicht auf die Person der Menschen. Sage uns nun, was denkst du, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu geben oder nicht? Da aber Jesus ihre Bosheit erkannte, sprach er: Was versucht ihr mich, Heuchler? Kein Kompliment, nicht wahr? Zeigt mir die Steuermünze. Sie aber überreichten ihm einen Denar. Und er spricht zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sagen zu ihm: Des Kaisers. Da spricht er zu ihnen: Gebt denn dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und als sie das hörten, wunderten sie sich und ließen ihn und gingen weg. Taktik der hochmütigen Heuchler ist, erstmal schmeicheln mit der Anrede Lehrer und ihren Bemerkungen über Jesu, ach, so feinen Charakter, meinen sie im Ernst, die Situation etwas geschmeidiger zu machen. Weit gefehlt. Je härter die Jungs, desto schmeichelnder ihre Rede. Kann man auch unter Frommen manchmal erleben. Je distanzierter die Beziehungen, desto wortgewaltiger die Komplimente. Sie wollen seine Meinung hören. Aber es geht nicht um Jesu Meinung, sondern um eine billige Falle. Jesus konfrontiert die fragenden Heuchler. Sage uns nun, was denkst du? Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu geben? Jesus durchschaut ihre Bosheit. Also alles ist gespielte Nettigkeit. Er fragt sie geradewegs: Was versucht ihr mich, Heuchler? Oh, er hat uns durchschaut. Dumm gelaufen. Jesus löst das unlösbare Problem. Neue Welten für die Herren Pharisäer. Denn die Pharisäer waren geübt im Entweder-Oder-Modus. Richtig oder falsch. Schwarz oder weiß. Heilig oder sündig. Sie waren Griffelspitzer und Besserwisser. Das sowohl als auch war für sie eine fremde Welt. In diese weiht Jesus sie nun ein. Gebt mir eine Steuermünze. Der Denar wird zu ihm durchgereicht. Sie lächeln vielleicht noch. Jetzt kommt Jesu souveräne Gegenfrage. Wessen Bild und Aufschrift ist das? Mancher mag gedacht haben, sind wir jetzt im Kindergarten oder was? Noch können Sie das vielleicht denken? Antwort: Des Kaisers. Da spricht Jesus: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Jesus anerkennt die unbeliebte Herrschaft der Römer. Auch die Steuern macht er dem Kaiser nicht streitig. Das Geld des Kaisers regiert im Römischen Reich. So what? Ist halt so. Keine Revolution. Nein, nein. Aber Gott hat auch einen Anspruch. Der ist gewiss weit größer. Der Kaiser schuf und prägte seine Münzen mit seinem Bild. Es ist sein Geld. Dann gebt's ihm doch. Doch Gott schuf den Menschen, auch euch, ja, zu seinem Bild. Und jeder Mensch ist vor Gott verantwortlich, ihm das zu geben, was ihm gehört. Das sind vor allen Dingen nach Römer Kapitel 1 Ehre und Dank. Jesus eröffnet hier für die Pharisäer neue Welten. Sie wundern sich nur noch, lassen ab von ihm und gehen davon. Jesus entkam der Schlinge und den Schlingeln, Heuchlern. Der Frust über Jesus und der Ärger und Hass über ihn musste danach unweigerlich zunehmen. Das heißt, der Kessel kocht bald über. Er heizt ein, Jesus blickt's drauf an. Und solche Heuchler können keine Niederlage wegstecken. Diese Runde geht abermals an Jesus. Denn Jesus ist die Antwort und er hatte sie auch hier wieder. Der nächste Abschnitt, die nächste Perle, die wir aufziehen auf unsere Schnur, Gottes Wort statt Tradition, religiöser Irrtum hat System. Die Nächsten kommen und versuchen sich an Jesus. Vers 23 und folgende. An jenem Tag kamen Sadduzäer zu ihm, die da sagen, es gäbe keine Auferstehung. Und sie fragten ihn und sprachen, Lehrer Mose hat gesagt, wenn jemand stirbt und keine Kinder hat, so soll sein Bruder seine Frau heiraten und soll seinem Bruder Nachkommenschaft erwecken. Es waren aber bei uns 7 Brüder und der erste heiratete und starb und weil er keine Nachkommenschaft hatte, hinterließ er seine Frau seinem Bruder. Ebenso auch der zweite und der dritte bis auf den 7. Zuletzt aber von allen starb die Frau. Wessen Frau von den 7 wird sie nun in der Auferstehung sein? Denn alle hatten sie. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Denn in der Auferstehung heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht? Und merken wir, habt ihr nicht gelesen? Ja. Auch hier wieder der Hinweis auf die Schrift. Und das Zitat, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Und als die Volksmengen es hörten, erstaunten sie über seine Lehre. Gottes Wort statt Tradition, religiöser Irrtum hat System. Nun kommen also diese Sadduzäer zu Jesus, sie stellen die herrschende Oberschicht in Judäa, sie bilden eine Partei um die hohen priesterlichen Familien, hatten Reichtum und gute Beziehungen zur römischen Besatzungsmacht. Beim einfachen Volk waren sie unbeliebt, auch wegen ihrer Geldgier und Machtpolitik. Sie leugneten die göttliche Autorität großer Teile der Heiligen Schrift, insbesondere der Propheten, die ihre Sünden bloßstellten und verurteilten. Sie pflegten eine Vernunftreligion, zweifelten an der Existenz der Engel. Im Text steht, sie sagen, es gebe keine Auferstehung. So ist das also. Gesagt, geglaubt. Andere sagen, es gibt keine Wunder. Und wieder andere sagen, es gibt keine Hölle, auch heute. Menschen sagen viel. Wir können hier von Jesus lernen, wie er die Schrift über die Meinung und Tradition der Menschen stellt. Die Fangfrage nach der Auferstehung wird zu einem Fiasko. Die Sadduzäer beziehen sich auf eine Aussage von Mose, auf dieses Gesetz, das natürlich da ist, zur Fortführung der Verwandtschaftslinie und der Familienbande-Linie. Die Fangfrage lautet also, wer wird die 7-fache Witwe in der Auferstehung, also im Jenseits, zur Frau haben? Wessen Frau wird sie sein? Jesus respektiert hier immerhin ihren reduzierten homöopathischen Kanon und zitiert aus Pentateuch, aus Mose. Kann man auch lernen. Ja. Wie kommt man auf eine solche schräge Geschichte? Nun ist es interessant, dass im apokryphen Buch Tobit sich eine ähnliche Geschichte befindet. Zumindest handelt es sich um einen ähnlichen Sachverhalt. Eine Frau namens Sarah dort im Buch Tobit verliert ebenfalls 7 Männer. Ich zitiere das nicht, um apokryphe Schriften salonfähig zu machen, Gott bewahre. Aber mir scheint dieser kurze Hinweis sinnvoll, da es eben sein könnte, dass die Sadduzäer ihre komische Geschichte in Anlehnung an den folgenden Text erfanden oder abwandelten. In Tobit Kapitel 3, 7 bis 9 kein Schriftwort, das ich zitiere, sondern ein apokryphes Wort. Klar, muss man das deutlich sagen. Zitiere ich aber jetzt. Es begab sich nun an demselben Tage, dass Sarah, die Tochter Raguels, in einer Stadt der Meder von einer Magd ihres Vaters auch geschmäht und gescholten wurde. Man hatte sie nämlich 7 Männern nacheinander gegeben, aber ein böser Geist, Aschmodai genannt, hatte sie alle getötet, sobald sie zu ihr eingehen wollten. Krude Geschichte. Die Sarah hier im Buch Tobit wird Männermörderin genannt und auch dann von ihrer Magd deshalb auch verhöhnt. In der Geschichte der Sadduzäer liegt die Dramatik anderswo. Da geht es einfach nur um die Zahl der 7 Männer und um die entscheidende Frage, wem gehört sie denn im Jenseits? Da muss doch ein Fehler in Gottes System liegen. Wenn es wirklich eine Auferstehung gäbe, ist doch das, also Entschuldigung, mit Verlaub, Schwachsinn, Jesus. Das haben sie nicht so gesagt, aber eigentlich, ja, das geht doch. Passt doch nicht, ist doch nicht logisch, ist doch nicht vernünftig. Diese Version der Geschichte legen sie also Jesus vor. Der springende Punkt aber ist, sie wollen die Lehre von der Auferstehung durch den Kakao ziehen. Sie wollen sich über das Thema Auferstehung profilieren. Ihre Lehre beruht auf menschlicher Tradition und auf ausgewählten Büchern der Bibel. Sie akzeptieren längst nicht das ganze AT, Altes Testament. Und sie hatten eine Schere im Kopf. Ein üblicher Vorgang bis heute. Gefällt mir, passt mir oder eben gefällt mir nicht. Gott als Schöpfer passt mir. 6-Tage-Schöpfung passt mir nicht. Arche Noah und Regenbogen, oh, passt mir. Aber weltweite Sündflut und alle tot, gefällt mir nicht, passt mir nicht. Nur einige Beispiele. Ich erinnere mich, vor rund 30 Jahren war ich in Tübingen zu einem Treffen von Studenten eingeladen. Zuvor war ein frisch promovierter Naturwissenschaftler zu einem Vortrag von mir gekommen, in Stuttgart damals. Er studierte am Max-Planck-Institut und darüber hinaus Mikrobiologie und Genetik. Und mein Thema war Leben Christen hinter Mond, Naturwissenschaft und Bibel. Nun bin ich kein Naturwissenschaftler, aber man kann sich ja mal Gedanken machen und was weitergeben. Es ging um Fragen des Glaubens und des Denkens. Und er saß im Vortrag, er kam ein bisschen spät und hat geschrieben wie der Weltmeister. Ich hatte nie einen so guten Mitschreiber. Ich weiß noch, er kam ein bisschen später, war eben einfach verhindert und hat sich dann vor mir hier links praktisch hingesetzt, runder Tisch, hat A5-Heft raus und hat mit dem roten Stift geschrieben. Das ist mir vor Augen. Ich habe den Eindruck gehabt, er hat jeden Satz mitgeschrieben. Ich dachte, entweder ist da was nicht ganz in Ordnung oder der Mann ist ein Überflieger. Und ich dachte, ich habe dann bald gemerkt, er hält da durch und er hielt mir an den Lippen nicht, weil ich so spannend war, sondern weil es ihn faszinierte, was ich so brachte. Also es ist kein Eigenlob, bitte richtig verstehen. Es ist einfach toll, wenn man Gottes Wort und auch Wissenschaft ein bisschen zusammenbringen kann. Was habe ich dann gemacht? Also er saß im Vortrag und fragte mich sofort, ob ich bereit wäre, diesen Vortrag in Tübingen in der nicht schlagenden Verbindung, Wingolf-Vereinigung, zu halten. Sag ich, ja, klar, machen wir. Und dann war ich da. Nun, was ist passiert? Die ersten paar Minuten referiere ich in Kombination mit unserem Sohn Daniel, sage ich, es ist auch für mich, also nicht nur eine theoretische Abhandlung hier, sondern ist ja auch die Frage, wenn unser Sohn Daniel, der da gerade ein paar Monate alt war, vielleicht mal schlecht laufen kann, das wussten wir alles nicht, wie die Prognose ist, wie es dann sein wird, wenn er über die Straße läuft, wenn der LKW ihn, Entschuldigung, platt macht, ist das jetzt Evolution, Selektion, Survival of the Fittest oder nicht, oder was ist das? Also für mich hat das auch eine ethische Implikation, also Bedeutung, das ganze Thema. Nicht nur, ja, ein bisschen akademische Spielerei. Und dann fing er so grummeln an, so, Ketzer raus, habe ich gehört, Ketzer raus, habe ich gehört, ja. Und es ging immer so weiter. Und dann stand er, mich einlud, auf, stattlicher Mann, junger Mann, große Mähne. Und man merkte schon seinen Unmut, nicht mir gegenüber, sondern den Herrn in der Ecke. Und sagte, also, ich möchte euch jetzt mal hier intervenieren, Herr Dahm, ganz formell, wir haben uns schon geduzt, aber Herr Dahm, Entschuldigung, darf ich doch mal jetzt dazwischen gehen. Ich muss hier mal was klarstellen. Ich habe Herrn Dahm eingeladen, nicht weil ich alle seine Schlussfolgerungen teile, aber, und das darf ich ja wohl hier sagen, hat ein bisschen den Naturwissenschaftler rausgehängt, wenn hier jemand sagen darf, dass das, was er sagt, nicht unwissenschaftlich ist, als das, was wir kennen, dann doch ich. Und jetzt wollen wir unseren Gast einfach respektvoll behandeln. Und den Theologen da hinten in der Ecke, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, bitte benehmt euch jetzt und haltet den Mund. So, jetzt können wir weitermachen, ja? Bitteschön. So war das. Warum erzähle ich das? Weil wir das immer wieder erleben, wenn wir einfach Zeugen der Wahrheit sein wollen oder es sind. Und das hat jeder irgendwie schon erlebt. Ist nichts Besonderes, was ich da erlebt habe, aber eine schöne Erfahrung. Allemal. Das sind Spötter. Die denken, ja, der soll nochmal weiter labern. Einer kam übrigens nach dem Vortrag zu mir, hat sich per Handschlag entschuldigt. Sagt, wo haben Sie das alles her? Sag ich, ja, man muss die richtigen Bücher lesen. Ach so, können Sie empfehlen? Sag ich, ja, ich habe hier einen ganzen Stapel. Zum Glück hatte ich Munition dabei. Also lassen wir uns nicht einschüchtern. Man wird uns Evangelikale wie auch Jesus aus verschiedenen Lagern lächerlich machen wollen. Das liegt in der Natur des Irrtums und der Überheblichkeit des Menschen, der sich seiner Sache ganz sicher zu sein scheint. Und also nun zurück zum Text. Die Frage ist gestellt, die Antwort Jesu kommt prompt. Die doppelte Ursache für ihren theologischen Irrtum. Ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt. Da kommt kein Punkt. Da kommt Komma. Noch die Kraft Gottes. Bevor wir die weitere Aussage Jesu betrachten, wollen wir die Tragweite der ersten Worte beleuchten. Ihr irrt. In der Parallelstelle Markus 12, 27 steht am Ende des Abschnitts dann noch einmal, ihr irrt sehr. Also größter Irrtum, größter anzunehmender Irrtum. Theologischer Irrtum ist keine Kleinigkeit. Falsche Theologie kann tödlich sein. Eine falsche Theologie über Israel und über das Judentum und über das ungeborene Leben und kann tödliche Auswirkungen haben. Und hat es auch, das ist nachweisbar in Zahlen. die uns noch nicht mal, also viele, noch nicht mal die Tränen in die Augen treiben. Worin liegt der Irrtum in ihrem theologischen System? Die Ursache ist zweifach. Sie kennen die Schrift nicht. Und hier wird wirkliches Kennen und Verstehen hier angesprochen. Das ist gemeint. Sie sind sich nicht über den Kanon der Schrift im Klaren. Für uns muss das heute heißen, die 66 Bücher der Bibel sind die verbindliche Offenbarung Gottes, nicht weniger und nicht mehr. Und zweitens, sie kennen die Kraft Gottes nicht. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes und er ist eine Person. Und durch ihn wurde die gesamte Schrift geschrieben. Die Schreiber wurden vom Geist Gottes getrieben und geführt. Also im Petrusbrief lernen wir das, ja. Den Prozess dieser Abfassung nennen wir Inspiration oder Eingebung. Die Schrift ist von Gottes Geist ausgehaucht, Theopneustos, und eingegeben. Im Ergebnis sprechen wir von der Irrtumslosigkeit und völligen Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift. Der Geist Gottes ist ein Geist der Wahrheit. Er kann nicht lügen. Deshalb ist das, was er niederschreiben ließ, voller Wahrheit und voller Korrektheit. Ohne Fehler, irrtumslos. Auch wenn wir heute keine Autographen, also Originalmanuskripte mehr haben, besitzen wir eine völlige, zuverlässige Urkunde des Wortes Gottes durch unsere Bibel. Wer die Kraft Gottes kennt, sollte die ganze Schrift als dessen Wunderwerk beachten und gründlich studieren. Und das vermeiden die Sadduzäer. Sie waren Vernunftsmenschen. Übernatürliches und etwas, das mit dem Geist Gottes zu tun haben könnte, lehnten sie einfach ab. Es wundert uns nicht, dass dann ihr Irrtum gewaltig war. Auch heute liegen viele theologische Irrtümer in einer unzureichenden Kenntnis der Schrift und unzulänglichen Inspirationsverständnissen oder dem unzulänglichen Inspirationsverständnis, das jeweils vertreten wird. Wir können evangelikale Christen, römische Katholiken pauschal als Brüder betrachten. Gar den Papst als lieben Bruder anreden, wodurch die römische Kirche eine völlig andere Auffassung von der Bibel und dem Wort Gottes hat. Für die römische katholische Kirche ist die Bibel nicht allein das Wort Gottes. Da kommt noch was anderes dazu. Das ist auch Wort Gottes, die mündliche Überlieferung, die Tradition. Hier besteht keine gemeinsame Grundlage des Glaubens und auch keine gemeinsame Grundlage für die Zusammenarbeit. Die Belehrung der Sadduzäer aus dem Pentateuch. Jesus eröffnet die Schrift und gibt Einblick in das völlig missverstandene und fehlgedeutete Wesen Gottes. Er hat eigentlich praktizierende Agnostiker vor sich. Sie glauben nicht an einen Gott, der Tote auferwecken kann. Armseliger Glaube. Die Frage, habt ihr nicht gelesen, steht im Raum. Natürlich haben sie gelesen, aber sie haben nicht gründlich und prüfend und forschend gelesen, um das zu verstehen, was wirklich im Text steht. Jesus legt in seinem Zitat in Vers 31 auf ein Wörtchen besonders Wert, auf das ich bin, B-I-N. Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ein Wörtchen kann ihn fällen, kommt uns bekannt vor, nicht wahr? Auch hier hat er sie mit einem Wörtchen gefällt, diese sadduzäischen Eichen, mit der Axt des Wortes. Gott war nicht der Gott, er ist beständig und immer da, der Gott von diesen Patriarchen, die auch noch existieren, auch heute. Diese Fangfrage wurde für die Sadduzäer nun zum Fiasko. Die Volksmengen hörten, lernten und staunten über seine Lehre. Wenn solche Lehrer lehren, staunen und lernen Menschen. Wer ist ein Lehrer wie er? So steht es im Alten Testament. Keiner. Wir schreiten voran. Die Verse 34 bis 40. Liebe statt Rechthaberei. Jesus schafft Klarheit. Doppelt hält besser. Das ganze Gebot hängt am Haken der Liebe. Lesen wir, hören wir, staunen wir. Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Die haben Mut, nochmal aufzustehen. Ja, die liegen schon auf den Brettern, jetzt stehen sie nochmal auf. Und es fragt einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach, Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Jetzt wetzen die Pharisäer nochmal ihre Messer. Sie geben sich noch nicht geschlagen. Einen Versuch wagen sie noch. Sie haben mitbekommen, dass die Sadduzäer stumm davonzogen. Auch hier haben wir eine Fangfrage. Sie versuchen Jesus wieder. Die Heuchler kommen also zu Jesus und wollen ihn mit dem größten Gebot zu Fall bringen. Über Gebote gab es unter Pharisäern viel Streit, viel Rechthaberei. Sie konnten gut streiten und ihre Rechthaberei war dabei ein wichtiges Werkzeug. Darin waren sie geübt. Sie erwarten nicht im Entferntesten, was sie nun zu hören bekommen. Wenn wir die Parallelstelle Markus lesen, so können wir den Eindruck gewinnen, dass jener, der die Frage stellte, ein aufrichtiger Kerl war. Interessant, denn Jesus sagt ihm, dass er nicht fern ist vom Reich Gottes, also in Markus. Es kann sein, dass er vorgeschoben oder zur Frage gedrängt wurde. Vielleicht haben sie auch gedacht, Mensch, wir haben doch so einen feinen, so einen zarten Typen, der passt eigentlich nicht zu uns, aber wir schicken den mal vor. Vielleicht merkt Jesus, dass der dann einfach so ein weiches Herz hat und auch das Wort wirklich liebt und war eine Ausnahmeerscheinung. Sonst hätte Jesus ja nicht gesagt, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Ja. Also vielleicht war das auch Teil der Taktik. Können wir jetzt hier nicht nur weiter ergründen, aber es macht nachdenklich. Wolfgang, du darfst ja, Markus, ne, das vertiefen, betrachten die nächsten Wochen. Ich mach Appetit. Ja. Wir lassen es jetzt einmal mal dabei. Und wir werden das Wort ja nie schöpfen. Ich sag meinen Schülern immer im Unterricht, wir kratzen immer nur an der Oberfläche. Und wir brauchen einen Himmel und eine Ewigkeit, um wirklich die Tiefen des Wortes Gottes auszuloten. Das werden wir auch nie schaffen, aber das Wort ist einfach, ja, unfassbar. Liebe statt Rechthaberei, Jesus schafft jetzt Klarheit. Doppeltheit besser. Die Fangfrage nach dem wichtigsten Gebot. Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? 613 Einzelgebote waren es. Die Auswahl scheint groß. Welche Praline würdest du uns denn bieten von diesen vielen? Ja, sozusagen. Vielleicht dachten sie, wir werden seine Aussage schon zu Fall bringen. So eine Fangfrage stellt man doch nicht einfach unvorbereitet. Besonders, wenn man nicht mitbekam, was dem vorausgeht. Und vorausging, sie sind sich ihrer Sache sicher, ganz bestimmt. Jesus zitiert das Liebesgebot gegenüber Gott. Gott soll mit ganzem Herzen, Seele und Verstand, also mit unserem ganzen Wesen und Sein, beliebt werden. Wir sollten ihn lieben, so wie wir sind, von ganzem Wesen. Das zweite Gebot aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Doppelt hält besser. Das ganze Gebot, sprich Gesetz, hängt am Haken der Liebe. Wir wissen, wie das mit dem Rudern ist. Ne? Ein Ruder hier, geht's darüber. Ein Ruder hier, geht's darüber. Gott will, dass wir so rudern. Also mit beiden Geboten unterwegs sind. Immer mit beiden Geboten im Blick, im Gepäck, im Herzen. Ja. Doppelt hält besser. Das ganze Gebot, sprich Gesetz, hängt am Haken der Liebe. Was zählt, ist gelebte Liebe zu Gott und meinem Nächsten. Nicht das eiserne Befolgen hunderter Einzelgebote und das Pauken von und Abhaken von einzelnen Erfüllungsvorschriften. Nicht das rechthaberische Denken, ich, Pharisäer, bin besser als mein Nächster, nach dem Spruch, wie gut, dass ich nicht bin wie dieser. Das ist stolz, herzlos und lieblos. Gottes Liebe ist das Beste, was uns begegnen kann. Sie ist voller Gnade und Wahrheit, voller Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Geistliche Liebe sagt nicht nur Ja, sondern auch Nein. Sie macht Gott groß und bekennt, Gott ist gut und tut Gutes. Sie bewahrt die Würde des Menschen, obschon sie bekennt, dass der Mensch klein und vergänglich, verdorbt und sündig ist. So ist das nun mal. Aber das heißt nicht, dass der Mensch deshalb nichts wert wäre. Er ist Geschöpf Gottes. Eine Liebe, welche die Wahrheit um der Beziehungen willen opfert, ist blind geworden. Blinde Liebe sieht nicht mehr, dass wahre Liebe die Wahrheit kennt, festhält und sich mit der Wahrheit freut. Wahre Liebe ist wie ein blühender Baum, verwurzelt im Boden der Wahrheit. Sie speist sich aus dem Brunnen der göttlichen Gnade. Moderne christliche Fälschungen wahrer Liebe kommen in romantischen oder sentimentalen Kleidern daher. Sie wirken auf den ersten Blick einladend, warm und herzlich, aber sie verdecken ihre Feindschaft gegen die reine Wahrheit. Liebe gibt Geborgenheit und Sicherheit durch Gnade und Wahrheit. Liebe gibt der Wahrheit Zeugnis, wie auch Johannes der Täufer es tat, bis zum letzten Blutstropfen. Das Gesetz Gottes hängt am Haken der Liebe. Das Doppelgebot betont die Liebe zu Gott und dem Nächsten. Wer sich einseitig nur auf eines verlegt, dem wird es zum Strick, zum Haken, der ihn aufhängt. Am Ende haben wir entweder gottlosen Humanismus mit grenzenloser Toleranz, unsere Gesellschaft lässt grüßen, oder wir sehen eine kalte, fanatische Religion, die im Namen Gottes über Leichen gehen kann, weil man nur Gott liebt. Ich brauche das nicht noch illustrieren, haben wir leider genügend Beispiele, die auf diesem Pfad des Verderbens unterwegs sind. Wer das Doppelgebot zertrennt, spaltet das Leben von Gott und raubt dem Menschen seine Würde. Wir beobachten heute in unserer Gesellschaft einige Entwicklungen, die stetig und zu immer mehr Beziehungskälte führen. Unbarmherzigkeit, kalter Egoismus. Wir haben zum Beispiel radikalen Islamismus, einen ungezähmten Feminismus, eine humanistische Selbstverwirklichung, die über Leichen geht. Das sagt man nicht so offen. Die Wahrheit ist gestürzt und damit zerfällt jegliche Ordnung. Und da muss man mit Jeremia rufen, O Land, 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 höre des Herrn Wort. Also wer nicht liebt, wie Gott es gebietet, wird zu einem religiösen oder heidnischen Egoisten. Es gibt religiöse Egoisten und Fanatiker und es gibt heidnische Egoisten, humanistisch motivierte, die von Nächstenliebe reden und helfen wollen, aber der Bezug zu Gott fehlt. Lösung? Beides zusammen. So wie Jesus es lehrt. Auch hier gilt, Jesus ist die Antwort. Wir kommen zum letzten Abschnitt. Nochmal durchatmen. Einen Schluck nehmen. Ja. Fragezeichen statt Antworten. Nachgefragt und kaltgestellt. Der Showdown, salopp gesagt. Jesus stellt die Christusfrage und die Verräter verstummen. Ein kurzer Abschnitt, der es in sich hat. Das ist wie beim Feuerwerk, ihr Lieben. Ne? Da kommt der letzte Hammerschlag, der letzte Böller, der letzte gute, boah, ganz zum Schluss noch. Das ist hier. Okay? So müssen wir jetzt den Text betrachten. Als aber die Pharisäer versammelt waren, interessant, versammelt, das war so eine Versammlungsbewegung, glaube ich, hier, in Vers 34 auch, ne? Zum Schweigen gebracht hatten, versammelten sie sich miteinander. Vers 34, ne? Und hier nochmal, als aber die Pharisäer versammelt waren, hier nach der Elberfelder, ja, also die kommen zusammen, die, also konspirativ. Fragte Jesus sie und sagte, was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm, Davids. Er spricht zu ihnen, wie nennt David ihn denn im Geist Herr? Im Geist Herr. Inspiration der Schrift, ja. Jesus glaubt ja an die Inspiration der Schrift, selbstverständlich, oder ging davon aus, er wusste es ja. Ja, klar. Indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten. Noch wagte jemand von dem Tag an, ihn weiter zu fragen. Interessant, dass hier aber auch noch, da gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein, der Umgang des Herrn, ja, mit seinen Feinden mitschwingt. Also hier noch einmal, ja, deutet Jesus an, es gibt Feinde und hier wird dieser Herr, der Sohn Davids, aus dem Weg räumen. Er wird sie überwinden. Das ist die subtile, aber dann sehr wohl bewusst gewählte Botschaft durch Jesu Zitat hier aus Psalm 110. Also die Pharisäer sind vor Jesus und wie wir gelesen haben, denken sie, sie kämen ihm nochmal auf die Schliche. Aber Jesus hat einen absolut bombastischen, souveränen Auftritt. Als der Befragte kommt er mit einer Superfrage, der Christusfrage. Wir haben ja im Deutschen das das feststehende Wort, den Begriff der Gretchenfrage. Und ich darf mir das jetzt mal erlauben. Die Gretchenfrage steht für eine Frage, die dem Befragten direkt und meistens unvermittelt gestellt wird. Also das sagen wir öfter, ja, ist jetzt die Gretchenfrage sozusagen hier. Ne? Sie hat dabei stets einen Inhalt, dessen Preisgabe dem Befragten unangenehm ist. Der Begriff geht auf Goethes Faust zurück, für den ich jetzt nicht werben will, aber das gehört einfach zu unserer deutschen Kultur ein Stück weit, ja. Und bezeichnet ein Gespräch zwischen Gretchen und Faust. Gretchen fragt Faust, wie er es mit der Religion hält. Anders ausgedrückt, Gretchen fragt, woran Dr. Faust im innersten Kern glaubt. Doch Faust antwortet nicht und windet sich aus dem Gespräch heraus und gibt der Fragenden auch im folgenden Verlauf keine eindeutige Antwort. Also die Gretchenfrage bleibt unbeantwortet. Es gibt Fragen, auf die will der Mensch nicht gerne antworten. Er will ausweichen und sich drücken, wie Faust eben. Und wie auch hier, diese Pharisäer offensichtlich auch nicht nur sich drücken, sondern komplett überfordert zu sein scheinen. Ich will es jetzt einmal etwas gewagt und steil formulieren. Die eigentliche Gretchenfrage unseres Lebens ist diese Christusfrage. Nicht, wie hältst du es mit der Religion, sondern wie stehst du zu Christus, Mensch, der du hier auf der Erde wohnst? Wir haben gehört, dass uns der Name Gottes gegeben worden ist. Den Menschen ist der Name Gottes gegeben worden. Unter dem Himmel, allen Menschen. Unseren Mitmenschen müssen wir die Christusfrage stellen. Bitte nicht mit der Tür ins Haus fallen, auch wenn Jesus die Tür ist zum Himmel. Ja? Also einfach vorbereiten, aber irgendwann dürfen wir die Christusfrage stellen. Wie denkst du über Jesus? In Studentenarbeit war das spannend, immer wieder. Als wir dann die Stelle erreichten, wo ich sagte, so und jetzt, was ist deine Meinung so über Christus? Was denkst du dazu? Wer ist er für dich? Religionsstifter, guter Mensch? Ja, ist eine gute Frage. Lass mal dran, ist gut. Wir sind den Menschen diese Frage schuldig, respektvoll zu stellen, nicht von oben herab. Also was hältst du von Jesus? Wie hältst du es mit ihm? Hier ist diese Frage vielen Menschen heute allzu peinlich. So wie wenn man gleich nach dem Gehaltszettel fragt. Aber wir Christen wissen, der Weg zu Gott über eine Religion ist kein Thema mehr. Wenn Jesus dein Retter und Herr ist, dann ist das Thema beantwortet, gelöst. Wir müssen nicht mehr uns anstrengen und suchen. Wir haben in Christus den Weg, die Wahrheit, das Leben gefunden. Er ist der einzige Weg zu Gott. Er ist die Antwort. Jesus stellt also hier die Christusfrage und stellt damit seine Kritiker kalt. Wer ist Christus? Wie steht er zu David? Wie steht David zu Christus? Drei Fragen, die ihnen Schnappatmung bereiten. Was haltet ihr von Christus? Wessen Sohn ist er? Ihre Antwort zunächst, Davids. Aber jetzt geht's tiefer in die Materie. Wie stehen David und Christus zueinander? Jetzt wird's kompliziert für sie. Wie nennt ihn David denn im Geist Herr? Man beachte, dass Jesus also hier die Inspiration der Bibel durch den Geist lehrt. David im Geist. Weiter, indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Was ist das Rätselhafte daran? Nun, wie kann Christus zugleich Davids Sohn und dessen Herr sein? Doppelt gemoppelte Persönlichkeit. Dass David den Herrn nennt, der sein Sohn ist, wundert sie, ist fraglich, wie man das verstehen soll, für den Leser, der nicht eingeweiht ist in das Wesen des Messias, des Christus. Die Antwort bleibt also aus. Auch Jesus gibt sie hier nicht. Es bleiben Fragezeichen statt Antworten. Aber Jesus, die Antwort steht in diesem Moment direkt vor ihnen. Sie hätten ihn nur sagen sollen und mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, du bist die Antwort auf diese Frage. Du bist die Antwort auf diese Frage. Aber so weit wollten sie nicht gehen. Konnten sie nicht mehr in ihrem Unglauben. Keiner wagte von diesem Tag an, weiter zu fragen. Jetzt ist der letzte Schuss abgefeuert. Das Boot ist versenkt, sozusagen. Der letzte Schlag ist getan. Alle sind zu Boden gegangen. Wie gut passen hier die Worte aus Psalm 118, Vers 11. Sie hatten mich umringt wie Bienen. Sie sind erloschen wie Dornenfeuer. Im Namen des Herrn, ja, ich wehrte sie ab. Halleluja. Hat Jesus bestimmt gedacht. Es gibt jetzt erstmal eine Sendepause mit diesen belästigenden Fragen, die keine Fan-Fragen waren, sondern Fang-Fragen waren. Jesus erstickt schließlich mit dieser Christusfrage alle Fang-Fragen. Die Konfrontation mit den Fang-Fragen ist beendet. Der Kampf geht weiter, denn nun greift er die Führer des Volkes an, davon morgen mehr. Wir halten fest, Jesus ist die Antwort, denn Jesus ist das Heil Jahwes. Er ist der Retter, ihm gebührt Ehre und unser vollstes Vertrauen. Durch ihn und den Glauben an ihn sind wir zukunftsfähig. Gerade heute in einer Zeit der Orientierungs- und Hoffnungslosigkeit. Dass Jesus die Antwort ist, bedeutet ja, dass er unsere lebendige Hoffnung in uns ist. So konnte es Paulus sagen, Christus in euch, er spricht zu Gläubigen, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er, unser Jesus, ist unser Reichtum, unser Herr, und den verkündigen wir. Wir fragen also und runden ab, wer ist Jesus für mich? Das müssen wir wissen, ganz fest. Und ich unterstelle, den meisten von uns ist das bewusst. Aber vielleicht sitzt hier jemand, der das noch nicht weiß. Dann mach es fest heute. Lass uns darüber sprechen. Und wer bin ich für Jesus? Bin ich ein Ballonchrist oder ein Backsteinchrist? Ballonchristen füllen die Räume, sind sehr beweglich und weich. Sie sind meist ziemlich aufgeblasen. 1. Korinther 5, Vers 2. Bei zu viel Druck wird es ihnen schnell zu eng. Sie haben kein großes Gewicht, sind rund und bunt. Einige platzen, wenn der Druck zu hoch ist. Andere heben schnell ab oder werden vom Wind verweht. Sie wirken dünnhäutig, machen. Manchen geht schnell die Luft aus. Etliche haben eine Botschaft aufgedruckt, aber wenn sie etwas bezeugen sollen, kommt heiße Luft. Man sieht sie oft, wenn Feste gefeiert werden. Sie sind anfällig für jeden Wind der Leere. Ballonchristen. Mit den Jahren verlieren sie ihre Form und schrumpfen ziemlich zusammen. Darf man fragen, sind diese wirklich Christen? Backsteinchristen. Sind wirklich anders. Sie schließen die Lücken, viele nehmen mit der untersten Stufe Vorlieb. Sie halten hohem Druck stand und tragen die Last anderer. Sie haben Ecken und Kanten, behalten ihre Form und bleiben treu an ihrem Platz. Sie verstehen sich als lebendige Bausteine, wollen nicht auffallen und sind hitzeerprobt. Sie freuen sich über die Verbundenheit mit anderen Backsteinen. Willkommen in der Mauer für Jesus. Sie halten zusammen durch den Mörtel der Liebe. Sie haben ihr Fundament in dem großen Eckstein, 1. Petrus 2, Vers 7. Ihre größte Freude ist, mit anderen Steinen tragfähig zu sein, zur Ehre ihres Baumeisters. Sie sind lebendige Steine, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. 1. Petrus 2, Vers 5. Backsteinchristen sind Königskinder. Bist du ein Königskind? Bist du ein Kind Gottes? Ich hoffe das, ich wünsche dir das und du darfst Jesus in dein Herz aufnehmen. Denn er ist die Antwort. Gib ihm dein Herz und lass dir seine Wege wohlgefallen. Lasst uns ihn loben, ihm danken und ihn lieben. Denn er hat uns zuerst geliebt. Darf ich bitten, dass wir uns nochmal erheben? Dann möchte ich gerne beten mit uns. Herr Jesus Christus, wir staunen über die Perlen, die du uns hier im Text schenkst. Und es geht morgen weiter. Wir freuen uns darauf. Es ist ein Wunder, dass wir einfach dein Wort betrachten dürfen. Und merken, wir kommen dir und deinem Herz so nah. Das ist nichts, was wir uns zuschreiben dürfen, mitnichten. Es ist ein Geschenk deiner Gnade, ein Wirken durch deinen Geist. Und wir geben dir dafür die Ehre und danken dir jetzt auch für dein Wort, dass wir uns nähren durften durch dein Wort und dass du uns durch dein Wort erhältst und dass du uns trägst. Ja, du hältst alle Dinge und trägst alle Dinge durch dein machtvolles Wort. Auch diese Stunden, die noch vor uns liegen an diesem Tag, segne uns weiterhin. Wir danken dir und geben dir die Ehre, dass wir glauben dürfen, dass du uns die Augen geöffnet hast. Wir waren blind, aber wir sehen und wir freuen uns immer mehr zu sehen von dir. Amen.